Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo.
Und Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Ich hoffe, wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten. Ich habe eben schon über Jasmin gesagt, ich kann es bald nicht mehr erzählen. Ich habe auch bald keine Lust mehr. Ja, es geht mir so auf die Kette gerade. Also ich habe komplett Weihnachten flachgelegen mit Erkältung. Hab die auch immer noch, deswegen höre ich mich auch so ein bisschen an wie so eine Mischung aus Jack Daniels und der Packung Reval. Hashtag keine Werbung. Für beides nicht. Wobei ich mir echt überlege, den Tag mal mit Jack Daniels zu beginnen. Vielleicht geht's mir vielleicht, dann merkt man halt nicht so den körperlichen Verfall, ja, im Prinzip.
Ich hatte eben schon gesagt, so diese raue Stimme klingt ja auch bei Männern teilweise immer schön sexy.
Ja, aber dieses Abhusten dann hinterher und dieses Schneuzen, das nimmt das dann gerade wieder.
Ja.
Das ist so wie, wenn man dann so jemanden in der Disco so kennenlernt, da ist es nicht so gut beleuchtet und dann kommt er mit ins Helle. Ja, ging öfters mir so.
Aha.
Also Menschen mit mir so. Ihr merkt, das ist kompletter Galgenhumor. Wir haben auch noch gar nichts gemacht mit Verlosung oder so. Es ist noch nichts. Ich habe komplett brach gelegen. Mich hat es also komplett wegradiert. Deswegen hat die arme Jasmin wieder einen Fall geschrieben. Also ich habe dir auch mehrfach nahegelegt, den Podcast doch einfach selbst alleine zu machen, weil dann brauchst du sich wenigstens nicht abzusprechen. Sie schreibt ja eh hauptsächlich. Sie ist das mit ihren Anwälten noch am Prüfen und ihr habt es jetzt gehört und ich kann mich darauf berufen.
Gut, wenn ich auch mal was dazu sagen darf. Also das Ding ist, ich übernehme gerne den Fall für dich, weil ich genauso weiß, du würdest es in dem Fall genauso für mich tun, wenn ich krank wäre. Ich wollte die Folge oder die Folgen jetzt in Vergangenheit nicht ausfallen lassen, weil ich das Gefühl habe, gefühlt macht jeder zur Weihnachtszeit eine Weihnachtspause. Und wir hatten ja keine Pause angekündigt. Dementsprechend dachte ich mir, wir können doch unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt nicht enttäuschen, wenn sie davon ausgehen, yay, wenigstens ein Podcast macht durch, dass wir dann halt doch einfach weg sind. Und dementsprechend habe ich mir ganz doll viel Mühe gegeben, jetzt noch einen Fall zu machen. Und auch an der Stelle möchte ich diesmal am Anfang erwähnen, wenn irgendwas an Informationen fehlt. Ich habe wirklich die allergrößte Mühe gegeben, sorgfältig zu recherchieren, aber natürlich ist es mir innerhalb dieses Zeitraums nicht möglich, genauso detailliert zu recherchieren wie in meinen sonstigen Fällen. Darum verzeiht es mir, falls vielleicht irgendwo eine kleine Lücke ist oder ich irgendwas mal nicht beantworten kann. Entweder ist es einfach nicht öffentlich zugänglich und ich kann es nicht herausfinden oder aber ich habe es halt in einem Zeitraum einfach nicht geschafft. Ja, und wenn du möchtest, kann ich einfach direkt loslegen.
Dann leg mal direkt los. Ich lehne mich zurück und schneuze ergriffen. Lausche ergriffen, Verzeihung.
So muss ich wieder in die Stimmung kommen. Okay. Es ist der 12. Juli 2000, als die 38-jährige Adele Craven nach einem langen Tag voller Besorgungen mit ihren zwei Söhnen in Edgewood, Kentucky, nach Hause kommt. Doch bevor sie ihr Haus betritt, bleibt sie wie in Schockstarre davor stehen. Die Lichter vor ihrem Haus sind an und die Haustür steht weit offen. Sie weiß sofort, dass hier etwas nicht stimmt. Ihr 38-jähriger Mann, Steven, wollte längst nach New York geflogen sein, um sich eine Broadway-Show mit einem Freund anzusehen. Darum kann es sich nur um einen Einbruch handeln. Sie rennt mit ihren zwei Söhnen zu ihrer Nachbarin und Freundin Susan, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite wohnt. Als Susan die Tür öffnet, merkt sie direkt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Adele teilt ihr mit, dass sie glaubt, dass bei ihr eingebrochen wurde und fragt sie, ob ihre Jungs bei ihr unterkommen dürfen. Susan bejaht dies und lässt die Kinder zum Spielen ins Haus. Dann informiert sie ihren Ehemann Vern über Adeles Sorge. Auch er will sofort helfen und sie warten nun zu dritt vor Adeles Haus auf das Eintreffen der Polizei. Vern will allerdings nicht einfach nur warten. Er hat den Drang, herauszufinden, was passiert ist und schlägt Adele vor, dass sie hinten herumgehen könnten, um von außen einen Blick ins Haus werfen zu können. Adele ist jedoch alles andere als begeistert von dem Vorschlag und entgegnet darauf nur, dass sie keinesfalls dahin zurückgeht, aber er könne ja alleine nachsehen. Das lässt sich Vern nicht zweimal sagen. Er geht direkt die steile Auffahrt hinunter und schaut durch das Fenster der Hintertür. Dann schreit er zu den Frauen rüber, dass sie sich von dem Haus fernhalten sollten. Da unten liegt eine Leiche. Und er sagt, dass überall Blut zu sehen sei. Noch bevor die Frauen diese Information richtig verarbeiten können, heulen plötzlich Sirenen auf. Es ist die Polizei, die endlich eintrifft. Wayne Wallace von der Polizei Kenton County ist einer der ersten Beamten, die das Haus der Cravens betreten. Am Fuß der Treppe entdeckt er sofort eine Leiche, die in einer großen Blutlache liegt. Aufgrund seiner Erfahrung erkennt er sofort, dass es sich bei den umliegenden Blutspritzern um Spritzer mit hoher Aufprallgeschwindigkeit handelt, die von einem Schuss oder einem harten Gegenstand stammen. Ein Unfall kann er eindeutig ausschließen. An der Wand entdeckt er ein Familienfoto. Er nimmt es von der Wand und vergleicht es mit der Leiche. Schnell hat er die Gewissheit, dass es sich bei der Leiche um Adeles Ehemann Stephen Craven handelt. Wallace geht wieder nach draußen, um Adele die traurige Nachricht mitzuteilen. Ihm fällt sofort auf, dass Adele sich nach dieser Nachricht sehr seltsam verhält. Sie weint nicht und zeigt auch keine echte Trauer. Sie scheint die Ruhe selbst zu sein. Während Adele befragt wird, schauen sich die Beamten den Tatort genauer an und sichern alle Spuren. Eine genaue Untersuchung der Leiche ergibt, dass mehrere Male auf Stephen geschossen wurde. Vermutlich war er zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr am Leben. Zuvor wurde einige Male mit einem stumpfen Gegenstand auf ihn eingeschlagen. Es wurde also mehr Gewalt angewendet, als nötig war. Es scheint wie ein Overkill. Hinweise am Tatort gibt es nicht viele. Die Ermittler finden keine Mordwaffe, keine Patronen und auch keine Fingerabdrücke. Die einzigen Spuren, die der Täter hinterlassen hat, sind blutige Schuhabdrücke, die von der Leiche wegführen. Außerdem fällt ihnen am Tatort ein Spiegel auf, der fehl am Platz zu sein scheint. Er steht an der Couch gelehnt. Neben der Leiche finden sie einen Styroporbecher mit einem kleinen Schluck Bier darin. Bei Adeles Befragung wollen die Beamten zunächst wissen, wo sie sich an diesem Tag aufgehalten hat. Sie sagt, sie sei stundenlang Besorgung machen gewesen und kann direkt eine Reihe von Quittungen vorlegen, die das auch belegen. Sie sagt, sie habe ihren Mann zuletzt morgens gegen 10 Uhr gesehen, als er mit ihrem Bauunternehmer Russell McIntyre zusammen war. Russell sei vorbeigekommen, um sich einen undichten Duschkopf genauer anzusehen. Während sie sich unterhielten, tranken sie wohl auch ein Bier aus Styroporbechern. Das sei nichts Ungewöhnliches, erklärt sie. Schließlich arbeitet Russell mit seinem Vater schon seit mehreren Jahren an ihrem Haus. In der ganzen Zeit entwickelte sich mehr als nur eine berufliche Beziehung. Sie und ihr Mann freundeten sich mit Russell und seiner Frau an und verbrachten sogar viel Zeit miteinander. Außerdem habe sie sogar mit Russell einen Malerbetrieb gegründet. Ihr Mann verdiente als Pilot zwar viel Geld, aber sie genießt es, sich kaufen zu können, was sie will, ohne auf ihre Ersparnisse zurückgreifen zu müssen. Als die Ermittler Russells Vergangenheit genauer untersuchen, finden sie heraus, dass ein Polizeibeamter aus Edgewood Adele und Russell einige Tage zuvor in der Nähe der örtlichen katholischen Kirche in seinem Pickup beim Sex erwischt hatte. Zwischen den beiden scheint es also mehr als nur eine Freundschaft und eine Geschäftsbeziehung zu geben. Auch Nachbarn bestätigen, dass sie bereits eine Affäre zwischen den beiden vermuteten. Es war doch mehr als auffällig, dass Russells Pickup nicht einmal 5 Minuten später auftauchte, nachdem ihr Ehemann Stephen wegen seiner Arbeit für längere Zeit verschwand. Der Wagen blieb immer bis zum nächsten Morgen vor der Einfahrt stehen. Und das regelmäßig. Die Ermittler müssen also unbedingt mit Russell sprechen. Doch Russell ist alles andere als kooperativ. Als die Beamten an seiner Tür klopfen, öffnet er und drückt ihnen sofort die Visitenkarte seines Anwalts ins Gesicht. Er knallt ihm die Tür vor der Nase wieder zu und will keinerlei Fragen beantworten. Stattdessen verlässt er kurz darauf mit seiner Frau und seinen Kindern die Stadt, um in letzter Minute in den Urlaub zu fahren. Die Beamten lassen sich davon jedoch nicht abschrecken. Sie besorgen sich kurzerhand einen Durchsuchungsbefehl für Russells Haus und sein Pickup. Und sie werden auch schnell fündig. In seinem Keller finden sie in einem kleinen Werkzeugkasten einen Liebesbrief von Adele an Russell. Er handelt von ihrer Hingabe zu Russell. Sie schrieb darin, wie sehr sie ihn liebte und wie ihre gemeinsame Zukunft aussehen würde. Neben dem Liebesbrief finden sie außerdem Rechnungen für die Geschäftstelefone von Russell und Adele. Die Gesprächsminuten zwischen den beiden sind enorm hoch. Am Tag des Mordes gab es sogar 26 Telefonate zwischen den beiden. Das scheint den Ermittlern sehr auffällig. Da Russell nicht in der Stadt ist, wollen sie versuchen, Adele unter Druck zu setzen. Doch noch bevor die Ermittler die Wache verlassen, bekommen sie plötzlich Besuch. Es ist Adeles gute Freundin und Nachbarin Susan. Sie sagt den Beamten, dass sie befürchte, dass entweder Adele Stephen umgebracht haben könnte oder aber jemanden damit beauftragt haben könnte. Als die Beamten sie fragen, wie sie zu dieser Annahme kommt, erzählt sie ihnen von Gesprächen, die sie zuvor mit Adele führte. Während sie über das Fußballtraining der Kinder oder den bevorstehenden Jahrmarkt plauderten, streute sie einfach mal mit ein, dass sie Stephen gerne tot sehen wollte und sie sich wünscht, dass er mit seinem Flugzeug abstürzen würde. Als wäre es das Normalste auf der Welt. Als Susan sie erschrocken ansah, erwiderte Adele nur, dass es ein Scherz gewesen sei. Doch eine kurze Zeit später sagte sie, dass sie wünschte, sie wüsste, wen sie als Auftragskiller engagieren könnte. Auch nach diesem Satz fing sie an zu lachen und sagte, es sei nur ein Scherz. Doch Susan fing an, daran zu zweifeln. Die Beamten befragen also erneut Adele und wollen nun versuchen, den Druck etwas zu erhöhen. Doch zu ihrem Erstaunen ist dies nicht notwendig. Adele ist plötzlich unglaublich offen. Sie sagt den Beamten, dass sie ein paar Mal Sex mit Russell gehabt habe, es jedoch keine große Sache sei. Sie fügt hinzu, dass der Sex nicht einmal gut gewesen sei. Die Ermittler merken, dass sie an dieser Stelle nicht weiterkommen und versuchen sich nochmal auf die Spuren am Tatort zu konzentrieren. Farbflecken an der Wand und auf Stephens Schädel deuten darauf hin, dass der stumpfe Gegenstand, mit dem er geschlagen wurde, grün gestrichen war. Jedoch kann weder bei Adele noch bei Russell im Haus solch ein Gegenstand gefunden werden. Die Kugeln, die aus Stephens Schädel geborgen werden können, stammen aus einem Revolver vom Kaliber 38. Nachbarn sagen aus, Stephen habe eine 38er im Haus zu seinem Schutz aufbewahrt. Es ist also möglich, dass er mit seiner eigenen Waffe getötet wurde. Die Ermittler fragen auch Adele nach der Waffe. Sie bestreitet jedoch, dass ihr Ehemann jemals Waffen besessen habe. 2 Wochen nach Stephens Ermordung kommt Russell McIntyre aus dem Urlaub zurück. Die Bewohner der Gemeinde sind erstaunt darüber. Sie waren sich sicher, dass er auf der Flucht sei und sicher niemals zurückkehren würde. Doch sie sollten sich irren. Es scheint fast so, als hätte Russell, bis auf die Affäre mit Adele, nichts zu verbergen. Oder vielleicht doch? Noch am selben Abend suchen die Ermittler Russell erneut für eine Befragung auf. Diesmal lässt er die Beamten herein. Russell scheint extrem nervös zu sein und zappelt sehr auffallend. Aber er beantwortet jede Frage, die ihm gestellt wird. Nach einiger Zeit bricht er schließlich zusammen und gesteht, dass er bei der Ermordung von Stephen dabei war. Aber weder er noch Adele haben ihn getötet. Er nennt sogar den Namen des Mörders. Ronald Pryor. Ronald ist ein Handwerker, der seit einigen Monaten immer wieder für Russell arbeitete. Er hat wohl Geldsorgen und erwähnte einmal, dass er für Geld so gut wie alles tun würde. Die Polizei hat nun genug Informationen, um Russell zu verhaften und auf das Revier zu bringen, um dort den Rest der Geschichte zu erfahren. Dort angekommen gibt er zu Protokoll, dass er Ronald erzählte, dass er eine Gelegenheit für ihn hätte, eine Menge Geld verdienen zu können. Alles, was er dafür tun müsse, wäre es, einen Plan, der bereits feststand, in die Tat umzusetzen. Den Plan hatte allerdings nicht er entworfen. Die Drahtzieherin hinter Stephen Cravens Tod war niemand anderes als seine Frau Adele. Laut Russell hatte Adele es satt, sich Stephen unterzuordnen, sich von ihm kontrollieren zu lassen und ihm die Kontrolle über die Finanzen zu überlassen. Wenn Stephen tot wäre, hätte sie das Sagen und könnte so viel Geld ausgeben, wie sie will. Geld, das sie dank Stephens Lebensversicherung in Höhe von 500.000 $ auf jeden Fall haben würde. Russell steckt tief in der Klemme. Und das ist ihm bewusst. Darum willigt er auch sofort ein, als die Ermittler ihn bitten, ihre Ermittlungen zu unterstützen. Sie stellen ein Tonbandgerät auf und lassen Russell Ronald anrufen. Er soll ihm sagen, dass er sein Geld für den Mord an Stephen aufgetrieben habe und es ihm nun geben wolle, ehe er die Stadt verlasse. Und Ronald tappt direkt in die Falle. Er vereinbart mit ihm einen Ort und eine Zeit für die Geldübergabe. Doch dazu wird es nicht kommen. Denn die Ermittler haben nun genug Beweise, um auch Ronald Pryor festzunehmen. Dieser ist während seiner Vernehmung extrem nervös und beginnt so heftig zu zittern, als sei ihm kalt. Doch noch gibt er sich ahnungslos. Bis die Ermittler ihm offenbaren, dass das Telefonat mit Russell von ihnen inszeniert wurde. Jetzt knickt auch Ronald ein und erzählt die volle Wahrheit. Ihm wurde für den Mord an Stephen Craven $15.000 versprochen. Die Ermittler können mithilfe seiner detaillierten Aussage den Tattag wie folgt rekonstruieren. Am Morgen des 12. Juli 2000 ruft Adele Russell an und sagt ihm, dass sie den Plan heute umsetzen müssen. Ihr Mann Stephen plant am Abend nach New York zu fliegen. Darum müsste es vorher passieren. Ihr ältester Sohn ist in einem Tagescamp und ihren anderen Sohn lässt sie mit einem Nachbarn zum Lebensmittelgeschäft gehen, damit Stephen alleine im Haus ist. Russell fährt mit einem Sixpack, einem grünen Brecheisen und Ronald auf der Ladefläche des Trucks, versteckt unter einer Decke, zu Adeles Haus. Dort angekommen, schleicht sich Ronald unauffällig ins Haus und versteckt sich an einem vorher vereinbarten Ort im Keller. Genau dort, wo Adele einen Spiegel aufgestellt hatte, damit er sehen kann, wann Stephen an der richtigen Stelle ist, um angegriffen werden zu können. Russell klingelt an der Tür und sagt Stephen, dass er nach dem defekten Duschkopf im Keller schauen und ihn reparieren will. Die Arbeit kann noch warten, denkt sich Stephen, als er sich und Russell Bier in die Styroporbecher eingießt und erstmal gut gelaunt mit ihm plaudert. Nachdem sie ein wenig geredet haben, bittet Russell Stephen, ihm den defekten Duschkopf im Badezimmer im Keller zu zeigen. Die beiden Männer gehen nach unten. Dann lockt Adele ihren Mann Stephen in die Garage, indem sie ihm sagt, dass ihr Frettchen frei herumlaufen würde. Stephen geht den Flur entlang, ihm voraus Adele. Plötzlich schlägt sie ihm die Glastür vor der Nase zu. Noch ehe er begreifen kann, warum Adele das gerade eben getan hat, rennt Ronald auf ihn zu und greift ihn von hinten mit einem grünen Brecheisen an. Er schlägt ein Dutzend Mal mit dem Brecheisen auf ihn ein und zertrümmert sein Schädel so stark, dass sein Gehirn aus den Frakturen herausquillt. Adele steht während der ganzen Zeit am Fenster der Tür und beobachtet den brutalen Angriff. Als sie sich in der Garage versammeln, sagt Adele, dass Stephen noch atmet. Sein Arm zuckt noch in der Lache seines eigenen Blutes. Dann sagt sie Ronald, er solle Stephen noch einmal erschießen und reicht ihm eine Waffe. Ronald gehorcht und schießt Stephen einmal aus nächster Nähe in den Kopf. Als er sich nach dem Schuss umziehen will, hält ihn Adele erneut auf und sagt ihm, dass Stephen nach wie vor noch atmet. Sie lädt die Waffe nach, reicht sie Ronald und weist ihn an, noch zweimal auf Stephen zu schießen, um sicherzugehen, dass er tot ist. Ronald schießt zwei weitere Male in seinen Kopf und hinterlässt beim Weggehen blutige Schuhabdrücke in der Nähe seines regungslosen Körpers. Im Anschluss richtet Adele alles so her, dass es wie ein schiefgelaufener Einbruch aussieht. Die Eingangstür lässt sie offen stehen. Adele erzählt Russell, dass es umso schwieriger sei, den Todeszeitpunkt festzustellen, je länger es dauert, bis eine Leiche gefunden wird. Das hatte sie während ihrer Ausbildung zur Leichenbestatterin gelernt. Ein Nachbar beobachtet sogar noch, wie Russell und Adele gemeinsam wegfahren. Die offenstehende Tür ist ihm allerdings nicht aufgefallen. Adele fährt als erstes zur Bank und hebt $4.000 von Stephens Kreditkarte ab. Dann trifft sie Russell und gibt ihm $1.000 in bar, damit er Ronald bezahlen kann. Danach essen die beiden zu Mittag, als sei zuvor nichts geschehen. Russell trifft sich im Anschluss wie vereinbart mit Ronald und gibt ihm die $1.000 für den Mord. Anschließend entsorgt er alle belastenden Gegenstände, die Adele ihm in einer Plastiktüte mitgegeben hat, auf einer Mülldeponie. In der Zwischenzeit holt Adele ihre Kinder ab und macht den restlichen Tag mit ihnen Besorgungen. 10 Stunden nach dem Mord kommt Adele schließlich mit ihren Kindern nach Hause und spielt die trauernde Witwe. Die Polizei hat jetzt also genug in der Hand, um auch Adele Craven zu verhaften und wegen Mordes an ihrem Ehemann anzuklagen. Aber die Ermittler wissen, dass es mehr als 2 belastende Befragungen brauchen würde, um dieses tödliche Trio für immer wegzusperren. Sie brauchen physische Beweise. Also die Plastiktüte mit den Beweismitteln, die Russell auf die Mülldeponie gebracht hatte. Aber eine kleine Plastiktüte auf einer Mülldeponie von der Größe eines Fußballstadions war ein enormes Unterfangen. Tagelang durchsucht ein Team 3000 Tonnen Müll, bis nach 14 Tagen endlich einer der blutigen Schuhe gefunden wird. Sofort lassen sie den Schuh untersuchen und finden heraus, dass es sich bei dem Blut tatsächlich um Stephen Cravens Blut handelt. Dann finden sie schließlich auch die Plastiktüte mit dem zweiten blutigen Schuh, das grüne Brecheisen und Ronalds blutige Kleidung. Die Waffe kann allerdings nicht gefunden werden. Russell will sie in einem Waldstück entsorgt haben. Die restlichen Beweisstücke reichen allerdings aus, um Russell McIntyre, Ronald Pryor und Adele Craven wegen Mordes vor Gericht zu stellen. Russells Prozess ist der erste. Er wird am 15. März 2004 zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit der Bewährung nach 25 Jahren verurteilt. Ronald hat nicht so viel Glück. Er erhält am 22. März 2004 die Todesstrafe. Dann ist Adele an der Reihe. Vor Gericht bricht sie in Tränen aus und erzählt der Jury, was für eine schreckliche Sache passiert sei. Sie gibt Russell die Schuld an allem. Zitat: Ich dachte, Russell wäre mein Freund. Steven ist wegen Russell tot. Und weil ich Russell vertraut habe, weil ich ihn nicht so gesehen habe, wie er wirklich war. Die Affäre mit Russell streitet sie zwar nicht ab, allerdings redet sie wesentlich kleiner und stellt es so dar, als sei es unbedeutsam gewesen. Auf die Frage der Staatsanwaltschaft, warum sie die sexuelle Affäre mit Russell beendet hatte, sagt sie erneut mit völliger Überzeugung, dass der Sex nicht gut war. Russell soll die Trennung nicht gut verkraftet haben und war sogar dazu bereit, zu töten, um sie zurückzubekommen. Sie will ihn allerdings niemals dazu aufgefordert haben. Zitat: Ja, ich habe Steven geliebt. Ich habe 16 Jahre mit Steven verbracht. Wir haben viel ineinander investiert. Wir haben zwei wunderschöne Jungs, die wir großziehen wollten. Ich habe Steven geliebt. Ich liebe ihn heute noch. Er wird immer ein Teil von mir sein. Dieses unschuldig wirkende und trauernde Bild sollte die Jury mit in die Beratung nehmen. Nach 3 Tagen bittet der Sprecher der Jury darum, mit dem Richter sprechen zu dürfen. Die Jury ist mit 8-4 Stimmen für einen Freispruch unentschieden. Der Richter muss also das Verfahren für ungültig erklären. Das ist ein derber Rückschlag. Die Staatsanwaltschaft überlegt, was sie bei einem erneuten Verfahren anders machen müssten, um eine Verurteilung zu erreichen. Nach monatelanger Recherche stoßen sie dann endlich auf ein Beweismittel, welches Adele schwer belastet. Sie finden ein Video vom 26. September 1999, in dem Steven für die Versicherungsgesellschaft mit der Kamera durch sein Haus geht und alles dokumentiert. Er schwenkt auf den Waffenschrank und erzählt, Zitat: Darin befinden sich 2 Schrotflinten und 2 Gewehre. Ich glaube, es sind auch 2 Pistolen darin. Die wertvollste wäre ein Revolver von Smith & Wesson mit kurzem Lauf aus Edelstahl, glaube ich. Tja. Bei der zuletzt beschriebenen Waffe handelt es sich tatsächlich um die Mordwaffe. Doch damit nicht genug. Auch Adele ist auf dem Video zu sehen, wie sie ganz bewusst auf den Waffenschrank zeigt, als Steven darüber spricht. Und das, obwohl Adele schwor, dass Steven keine Handfeuerwaffen im Haus aufbewahrte. Aber das ist noch nicht alles. Die Staatsanwälte haben nicht nur das Videoband, sie haben auch noch einen Überraschungszeugen. Der ehemalige Handwerker und zum Auftragskiller gewordene Ronald Pryor, der einen Deal mit der Staatsanwaltschaft gemacht hat. Für seine Aussage im Prozess wird seine Todesstrafe in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Er sagt: Nach dem ersten Treffer drehte er sich zu mir um. Dann holte ich erneut aus. Und ich holte wahrscheinlich, wie gesagt, mehrere Male aus, bevor er zu Boden ging. Adele war zu der Zeit in der Garage. Nachdem ich ihn geschlagen hatte, gab mir Adele Craven eine Pistole. Und sie sagte, ich solle bei 3 reingehen und einmal auf ihn schießen. Sie kommt wieder raus, lädt sie nach, gibt sie mir zurück und sagte, er sei noch nicht tot. Adele wird nun klar, dass sich die Schlinge um ihren Hals immer fester zuzieht und beschließt nun, sich schuldig zu bekennen. Sie wird nach 6-wöchiger Verhandlung am 27. April 2004 zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt.
Okay, den ersten Fakt, den ich mir aufgeschrieben habe, der ist unfreiwillig ein bisschen komisch, aber ich finde es wirklich sehr, sehr verstörend. Ich dachte eigentlich, dass der Nachbar, der da mehr oder weniger zur Hilfe gerufen wurde, seine Frau vielleicht auch noch loswerden wollte auf nette Art. Weil ich finde das sehr befremdlich, dass wenn ich vor einem Haus stehe, wo eventuell ein Einbruch oder ein Verbrechen passiert ist, der Täter vielleicht sogar noch drin ist, dass ich zu meiner Frau sage, hier, wir gucken trotzdem mal, geh mal alleine hinters Haus.
Nee, nicht zu seiner Frau, das hat er zu Adele gesagt.
Oder zu Adele, ja. Geh mal alleine hinters Haus, kannst ja rufen, wenn du irgendwas siehst. So nach dem Motto,
ja, gut, also, ins Haus, er wollte ja außerhalb des Hauses reingucken.
Ja gut, aber es besteht ja auch die Möglichkeit, dass der Täter vielleicht gerade das Haus verlässt. Also ich schicke doch keine Frau alleine hinters Haus und sag, ja, geh mal gucken, kann sein, dass ein Verbrechen passiert ist, oder kannst ja rufen, wenn irgendeiner
aber
kommt.
Nee, auch nicht alleine, er wollte mit ihr gemeinsam darum laufen. Und ja, dann hat sie gesagt, nee, mach das mal alleine, ja, ich will da
trotzdem,
nicht.
Trotzdem, also das, nee, das mache ich so nicht, also das finde ich irgendwie sehr
natürlich perfekt. Nicht, also ich fand diese Aktion auch total bescheuert eigentlich, ja. Aber gut, er war halt in dem Moment irgendwie neugierig und wollte vielleicht irgendwie so ein bisschen den Helden spielen, ich weiß es nicht, vielleicht hätte er ja
ich
in dem Moment
eher
geholfen.
Ich glaube eher das. Aber halt auch nicht alleine dann. Er wollte dann schon, dass die Frau mithält ist. So, als ich das anfänglich gehört habe, habe ich mir Overkill aufgeschrieben, aber der hat sich ja dann mehr oder weniger dadurch erklärt, dass Adele den Täter, also Ronald, ja immer wieder aufgefordert hat, schieß noch mal, mach noch mal.
Aber es war ja dann trotzdem ein Overkill ihrerseits. Ja. Auch wenn sie jetzt nicht den Abzug gedrückt hat, hat sie ihn ja dazu aufgefordert. Und er dürfte zu dem Zeitpunkt wirklich nicht mehr gelebt haben. Entweder hat sie sich dieses Zucken eingebildet oder hat eventuell sogar gezuckt. Aber Tatsache ist, er wäre an diesen Verletzungen so oder so gestorben. Es hätte nicht mehr diese Schüsse benötigt.
Das Zucken ist aber ein Zeichen dafür, dass der Tod eintritt, weil das Gehirn dann wild Signale sind und das Gehirn war ja komplett zertrümmert. Du hast ja gesagt, dass da auch Hirnfragmente aus den Frakturen schon rausgequollen sind. Also
weil das Ding ist, was ich dann nicht verstanden habe, ist, sie war ja Leichenbestatterin. Dieses Wissen hätte sie ja haben müssen. Und ich kann ja auch eine kleine Anekdote erzählen, warum sie Leichenbestatterin war. Mich hat in diesem Fall überhaupt nichts gewundert. Es wurde davon berichtet, dass sie mit ihrem Mann mal irgendwie die Landstraße entlang gefahren ist. Es war lange her, gerade zu ihrer Kennenlernzeit. Und da sind sie dann halt über ein totes Tier gestolpert. Ich lasse es ein Kaninchen gewesen sein, keine Ahnung. Also das halt eben angefahren wurde und tot auf der Straße lag. Und sie wollte, dass er unbedingt anhält, damit sie sich das Kaninchen genauer anschauen kann. Das fand Steven in dem Moment schon sehr merkwürdig, weil sie ja in dem Moment nichts für das Tier tun konnte, sondern sie wollte wirklich dieses tote, plattgefahrene Tier nochmal genauer begutachten. Und er hat sich dann dabei aber nichts gedacht, aber aus dieser Leidenschaft, sage ich jetzt einfach mal, hat sich dann halt eben auch dieser Beruf entwickelt. Sie hatte auch tatsächlich eine Zeit lang als Leichenbestatterin gearbeitet, hat den Beruf aber dann an den Nagel gehängt, als sie dann letztendlich schwanger geworden ist. Ich glaube, das dürfte 1989 gewesen sein, als sie ihr erstes Kind dann halt mit ihm bekommen hat. Ja, und sie hatte halt, wie gesagt, so ein Faible für den Tod. Oder und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, erstens natürlich aus reiner Grausamkeit, aber auch, weil es sie irgendwie befriedigt hat, dabei zuzusehen. Ich glaube, sie war selber nicht imstande, einen Mord durchzuführen, aber sie hatte ja das Verlangen danach, dabei zusehen zu dürfen. Sonst hätte sie sich ja nicht an diese Garagentür gestellt, die halt ein offensichtliches Fenster hat. Sonst hätten die das ja alles irgendwie anders organisiert. Sie wollte dabei aber zusehen.
Ja, das fand ich auch ziemlich heftig. Und dann auch die Äußerung, auch so der Zusammenhang bezüglich, dass sie ihren Mann gerne tot sehen möchte. Also steht da mit ihrer Nachbarin auf dem Jahrmarkt und so im Gespräch sagt sie so nach dem Motto, ach, die Zuckerwatte ist lecker, ach, und ich hätte auch gern, dass mein Mann mit dem Flugzeug abstürzt. Also irgendwie, das fand ich auch sehr verstörend irgendwie.
Ja, absolut verstörend. Das Interessante ist, ich habe jetzt nur Susan als Beispiel genannt, weil sie eben auch mit ihrer Aussage direkt zur Polizei gegangen ist. Es war aber wohl auch so, dass während des Prozesses noch mehrere Leute aufgegriffen wurden, wie zum Beispiel die Babysitterin. Also ich glaube, ich habe irgendwie von 8 Zeugen was gelesen, die vor Gericht ausgesagt haben. Und sie hat halt nicht nur Susan gegenüber diese Äußerung gemacht, sondern halt eben auch ihrer Babysitterin und weiteren Menschen. Und das finde ich halt so krass. Wenn du halt eine beste Freundin zum Beispiel hast, kann ich es verstehen, dass sie sich dann ihr anvertraut. Aber so leichtsinnig, das so vielen Leuten zu sagen und dann im Endeffekt keine Angst zu haben, wenn dann der Fall eintrifft, dass da jemand mal irgendwie damit zur Polizei geht, fand ich auch sehr merkwürdig.
Ja, und da kommen wir dann auch gleich zu meinem nächsten Punkt mit diesem Russell. Also ich meine, es war ja der Polizei, denke ich mir von Anfang an klar, okay, der könnte etwas mit dieser Sache zu tun haben. Es gab ein Verhältnis zwischen Adele und ihm. Die Tatsache, dass er keine Aussage machen möchte und der Polizei die Karte von seinem Rechtsanwalt hinhält, das ist ja in Ordnung. Er ist ja nicht verpflichtet, Angaben zu machen.
Richtig, ja.
Was ich halt nicht verstehe, ist, warum die Polizei das sich dann gesagt hat, naja gut, dann fahr aber halt wieder. So nach dem Motto, und haben den nicht mal vorläufig festgenommen. Er muss ja keine Angaben machen. Aber sie haben ja trotzdem das Recht, ihn mitzunehmen.
Zu dem Zeitpunkt war es wohl so, dass die Beweise nicht ausreichend genug waren, um ihn halt festzunehmen.
Aber eine Befragung, und dafür dürfen sie ihn mitnehmen. Es spielt keine Rolle, ob da Beweise sind oder nicht. Wenn die Polizei sagt, ich möchte dich gerne befragen, musst du normalerweise mitkommen. Du musst nichts sagen. Du kannst sagen, ich möchte auf meinen Anwalt warten oder ich mache keine Angaben. Das fand ich halt jetzt ein bisschen faszinierend, dass der dann in aller Ruhe noch in Urlaub fahren durfte erstmal.
Gut, also da lag jetzt auch kein großerer Zeitraum dazwischen. Es war alles noch am selben Tag, ne? Also er ist ein paar Stunden später dann in Urlaub gefahren, weil es wohl angeblich vorher auch schon so geplant war. Ja, also der Urlaub war schon geplant. Und ich denke, natürlich wird es möglich sein, jemanden zu einer Befragung zu zwingen, beziehungsweise dann halt festzunehmen, aber nicht sofort. Du brauchst ja erstmal diesen Beschluss dazu. Genauso wie sie sich ja auch den Beschluss dazu holen mussten, um halt eben die Wohnung zu durchsuchen oder den Pickup. Und das ist halt nichts, was innerhalb von 5 Minuten passiert. Deswegen hatte er halt eben die Chance, dann eben noch in Urlaub zu fahren oder fliegen.
Gut, da bin ich jetzt im amerikanischen Recht auch nicht so firm, aber ich bin der Meinung, es ist, ihr könnt mich da gerne korrigieren. Ich bin der Meinung, es ist so, dass die Polizei dich erstmal mitnehmen darf. Die dürfen dich nur eine gewisse Zeit festhalten, ohne dass die einen Beschluss haben. Ich glaube, hier sind es 24 Stunden oder sowas.
Aber nur mit begründetem Verdacht. Und sie hatten ja bislang nur die Information, dass sie eine Affäre zusammen hatten. Mehr nicht. Von der Adele ja auch behauptet hat, ja gut, war jetzt nicht so wichtig. Der Sex war schlecht. Im Prinzip war das nichts Großartiges.
Ja, es ist, wie gesagt, ihr merkt, es gibt teilweise Sachen hier in diesem Fall, die sind unfreiwillig ein bisschen komisch. Sie sollten aber von uns überhaupt nicht ins Lächerliche gezogen werden oder so.
Nee.
So soll das auf keinen Fall rüberkommen. Ja, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, da hat ja auch ein Nachbar die Angabe gemacht, dass am Tattag der Pickup von Russell vor dem Haus gestanden hat und er dann auch gemeinsam mit Adele weggefahren ist. Das zum Beispiel wäre meiner Meinung nach ja dann schon, da kommen wir wieder zu dem Punkt vorher, ein Grund gewesen, den mitzunehmen. Ist halt die Frage, ob die Polizei dann da wieder eher halbherzig befragt hat, weil diese Information wäre ja meiner Meinung nach ein Grund gewesen.
Das wusste die Polizei zu diesem Zeitpunkt wohl noch gar nicht. Und es war ja auch eine Beobachtung, die am Morgen stattgefunden hat. Und die Leiche wurde ja erst am Abend aufgefunden. Das heißt, vielleicht hatte der Nachbar selber gar nicht darin jetzt irgendwie was vermutet und hat das dann bei der ersten Befragung vielleicht selbst gar nicht angegeben. Und erst bei einer zweiten Befragung, das wird ja auch oft gemacht, dass selbst Nachbarn halt mehrfach befragt werden, dass ihm dann eingefallen ist, Moment, ich hatte ihn ja zuletzt gesehen an diesem Morgen und die sind sogar zusammen weggefahren. Also ja, aber da fand ich jetzt nichts Schlimmes dran. Das ist, glaube ich, eine ganz gewöhnliche Ermittlungsgeschichte.
Ja gut, es ist halt auch hinterher, ist mir immer schlauer, gell? Das ist halt...
Richtig. Und trotzdem, also ich meine, selbst wenn man sagt, ja, er ist halt morgens mit Adele gemeinsam weggefahren, selbst das wäre kein Beweis gewesen, weil die beiden ja ein Geschäft zusammen hatten und die hätten ja auch einen Geschäftstermin haben können, ja. Also hätte ich jetzt nichts dran merkwürdig gefunden erstmal.
Nein, es wundert mich halt so, weil in Amerika geht das ja eigentlich recht schnell, dass du festgenommen bist, dass du irgendwie irgendwo hingeschleift wirst. Kann vielleicht halt auch daran liegen, dass das ja eher so ein bisschen die Upper Class war, dass man sich mit dem halt auch nicht so gern anlegen wollte.
Ja, das ja sowieso. Ich hatte ja erwähnt, dass Steven Pilot war. Und als Pilot bist du ein richtig gut verdienender Mensch.
Ja, das deswegen dachte ich mir halt, wenn das jetzt ein armer Schlucker gewesen wäre, der wäre vielleicht einfach mitgenommen worden. Da hätten sie die Tür eingetreten, hätten ihn da rausgeholt und fertig. Kann man so sagen. Weiß ich nicht. Ist halt Vermutung.
Ja, zu der ganzen Geldthematik. Wir hatten ja eben gerade schon gesagt, er war Pilot. Er hat sehr gut Geld verdient. Es war also überhaupt gar nicht notwendig, dass Adele irgendwie arbeiten geht. Also sie hatte ja dann als Bestatterin auch aufgehört. Hat dann aber später ja nochmal dieses Geschäft gegründet mit Russell zusammen. Das Ding ist, Anfang 2000 haben sie sich wohl richtig häufig gestritten. Und dann auch tatsächlich eine Eheberatung aufgesucht. Er hat sich regelmäßig darüber beschwert, dass sie zu viel Geld ausgegeben hat. Und sie hat sich darüber beschwert, dass er zu oft Sex haben wollte. Suchte sich aber gleichzeitig jemand anderem, mit dem sie Sex haben kann. Okay. Auf jeden Fall hatte sie natürlich auch ein Problem damit, dass er ihr den Geldhahn zugedreht hat. Also irgendwann hat es ihm gereicht und er meinte dann so, nee, so geht es nicht weiter, du kannst nicht unser Geld halt aus dem Fenster schmeißen. Er hat halt immer versucht, alles für die Kinder und für die Ausbildung der Kinder anzusparen. Und sie hat halt im gleichen Moment eigentlich das Geld, was er verdient hat, ebenso wieder ausgeben wollen. Sie haben sich dann darauf geeinigt, dass sie im Prinzip sowas wie ein Taschengeld halt regelmäßig erhalten hat, dass sie nur einen bestimmten Betrag zur Verfügung hatte, über das sie dann verfügen durfte. Und das war wohl ein großes Problem. Wie gesagt, sie sind Anfang des Jahres 2000 dann halt schon zur Eheberatung gegangen. Und es stand wohl schon so krass auf der Kippe, dass sogar Adeles Mutter ihr $3000 gegeben hat für eine Scheidung. Aber Adele hat sich wohl gegen diese Scheidung entschieden. Es war für sie keine Option und sie hat das Geld dann halt im Endeffekt vor Steven versteckt. Irgendwann habe ich auch noch gelesen, dass sie das Geld wohl Russell gegeben hatte und er es dann verpatzt. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall war da Geld, was die Mutter ihr gegeben hat, und die Scheidung stand im Raum. Sie hat sich ganz bewusst gegen eine Scheidung entschieden. Und das Krasse ist, mir lag auch dieses Video vor, was Steven dieser Versicherungsgesellschaft gedreht hat. Oder so ein kleiner Ausschnitt zumindest davon, wo sie halt eben dann auch auf diesen Waffenschrank da deutet. Und das Ding ist, ey, du hättest dieses Video sehen müssen. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Reaktion gesehen. Steven steht vor der Kamera und sagt, ja, und hier ist Adele, Love of my life, also die Liebe meines Lebens, schwenkt auf Adele, und Adele guckt total angewidert. Da war kein Funken Liebe in ihrem Blick. Null. Das fand ich höchst interessant, dass man das an diesem kleinen Videoausschnitt schon gesehen hat. Da wäre es eigentlich schon fast egal gewesen, dass sie direkt auf diesen Waffenschrank gedeutet hat. Mir hätte der Blick schon einfach alles gesagt vor Gericht, ja. Weil man muss halt wirklich sagen, die Leute haben gebangt, ob sie freigesprochen wird. Weil bei dem ersten Prozess, die hat ja so eine heftige Show abgeliefert, die wäre wirklich fast freigekommen, weil sie so glaubhaft rüberkam.
Ja, tatsächlich, als du das vorgetragen hast, habe ich dann am Anfang auch gedacht, okay, die kommt doch jetzt nicht wirklich frei, oder?
Ja.
Also das war schon heftig. Vor allen Dingen auch, dass sie es geschafft hat, damit so viele Geschworene auf ihre Seite zu bringen.
Mhm.
Also fand ich schon krass, aber das hat sich am Anfang ja wirklich so angehört.
Ja, das war auf jeden Fall kurz vor Klo, aber zum Glück ist nochmal alles gut gegangen. Die Betroffenen wurden alle verurteilt, wie ich finde, auch angemessen verurteilt. Bei Russell war es ja so, dass er ja auch lebenslänglich, aber zu 25 Jahren, also nach 25 Jahren könnte er halt Bewährung beantragen. Das wäre aber auch erst 2025 irgendwann. Also das genaue Datum habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber es wäre 2025 definitiv gewesen. Von daher, ja, ist das so die letzte Entwicklung, die ich zu dem Fall im Kopf habe. Ich habe dir auch einige Bilder bereitgestellt und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich diese Bilder gerne auf Instagram anschauen. Dort findet ihr uns unter @allejahremörder. Ja, zu sehen bekommst du auf jeden Fall natürlich ein Bild von Adele und Steven Craven, dann natürlich noch die Beteiligten Ronald Pryor und Russell McIntyre.
Ja, eins sogar schon, ja, zwei davon sogar schon in Justizkluft, also in Gefängniskluft.
Ja, eure Meinung zu dem Fall interessiert uns natürlich auch immer wahnsinnig. Darum schreibt diese gerne entweder in die Kommentare auf Instagram oder aber auch sehr gerne direkt auf Spotify. Da gibt es ja mittlerweile eine Kommentarfunktion. Da freuen wir uns immer riesig, wenn ihr unseren Fall kommentiert und euer Feedback dalasst. Übrigens, Feedback könnt ihr auch dalassen, indem ihr den Podcast auch mal eine Sternebewertung abgibt. Also gerne 5 Sterne, da freuen wir uns wahnsinnig. Ansonsten, wenn ihr mit uns privater in Kontakt treten möchtet, könnt ihr es entweder über Instagram, PN oder aber per E-Mail an
contact@allejahremörder.de, Mörder mit OE geschrieben. Die sollen mit uns privater in Kontakt treten.
Das hast du doch einmal so erwähnt.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Fallvorschläge könnt ihr da auf jeden Fall reinreichen, zum Beispiel. Dort gehen sie nämlich nicht unter. Ne? Per E-Mail ist eigentlich immer am besten.
Ja, ein Wort noch zu den Fallvorschlägen, weil ich das jetzt wieder zweimal hatte, dass ich dann einen Fallvorschlag bekommen habe und hinterher dann ein Fragezeichen oder sowas. Ich lese das. Ich trage das auch ein. Ich sammle nur immer, weil das müssen wir ja in die Tabelle eintragen. Und natürlich machen wir auch immer so einen kleinen Check bei dem Fallvorschlag, ob wir genügend Quellen dazu finden. Zum Beispiel oder so, weil es bringt uns halt nichts, wenn wir da eine Quelle, da können wir leider keinen Fall draus machen dann. Das braucht ihr aber nicht zu machen, das machen alles wir. Deswegen dauert es hier und da immer mal einen Moment, bis da ein Feedback kommt. Aber es geht kein Fallvorschlag verloren, wir tragen alles ein.
Richtig. Übrigens, wenn ein Kommentar von euch noch nicht freigeschaltet, also wenn ihr euer Kommentar noch nicht seht, dann liegt es daran, dass wir den freischalten müssen. Und manchmal dauert es auch ein bisschen länger, wenn ihr zum Beispiel einen Fallvorschlag in die Kommentare reinschreibt, weil dann muss ich das ja erstmal rausfischen und in unsere Tabelle eintragen. Also bitte Fallvorschläge am besten wirklich immer per E-Mail, da gehen die nicht unter und werden auch nicht vergessen. So, möchtest du ein neues Jahr für mich ziehen?
Ja, ich habe schon alles vorbereitet. 1967.
Wir haben gerade ein Jahr gezogen. Hier liegt doch hoffentlich kein Fehler vor. Wir haben das Jahr nicht einmal gemacht und wir haben auch keinen Fallvorschlag für 1967. Was ist mit dem Jahr? Ist da nichts passiert?
Ja gut, oder es ist halt wirklich noch nicht gezogen worden. Kann ja,
ja
sein.
Cool. Okay. Nehme ich. Dann ist die Tabelle mal fülliger.
Okay, ist notiert.
Falls ihr einen Fall mal eingereicht haben solltet und der hat es nicht in die Tabelle geschafft, schickt es gerne nochmal ein oder es lag dann vielleicht wirklich daran, dass wir nicht genug Quellen finden konnten oder so. Bin gespannt.
Okay, gut ihr Lieben, dann soll es das von uns gewesen sein. Jetzt wünschen wir euch einen guten Rutsch. Wir hören uns ja nicht mehr in diesem Jahr, gell?
Nein. Oh stimmt, wir hoffen ihr hattet wunderschöne Weihnachten.
Genau.
Und wünschen euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffentlich ganz doll gesund, passt gut auf euch auf, ja. Kein Alkohol und Feuerwerk gemeinsam, das ist immer doof. Feuerwerk braucht man sowieso nicht. Zündet euch eine Wunderkerze an, das reicht.
Lasst das Feuerwerk weg. Heute Morgen habe ich wieder einen Bericht gesehen, dass die seit um 12 Uhr vor irgendeiner Feuerwerksfabrik stehen, 12 Uhr nachts anstehen und ewig warten und dann für Tausende von Euro Feuerwerk kaufen.
Ja, das ist schrecklich.
Ich finde das ganz schlimm. Ich mochte es aber vorher auch schon nicht. Also überlegt mal, denkt mal drüber nach.
Genau.
Ansonsten, wie gesagt, passt auf euch auf, kommt gut ins neue Jahr. Da hören wir uns dann auch wieder.
Dir wünsche ich natürlich auch fürs neue Jahr, dass du das komplette Jahr 2025 einfach mal komplett gesund bleibst. Du hattest jetzt genug.
Gut, ob ich das so darstellen kann, das weiß ich nicht, aber ich hoffe zumindest, dass es bergauf geht. Aber ich will mich gar nicht beschweren. Es gibt Menschen, denen geht es viel, viel schlechter als mir. Ich würde es mir hauptsächlich auch für dich wünschen. Weil Jasmin muss das immer aushalten hier.
Ach, Papalapa.
Das muss auch nicht sein. So, ihr Lieben, jetzt genug der Sentimentalitäten. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Macht euch ein schönes Silvester. Passt gut auf euch auf. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Macht's gut, bye.